Hello and a heartily welcome to DSVLVNS, the podcast, the series before Lots of Forest Not Sea.
We are now in season 16, in which we are speaking over a book.
Sometimes we talk over films or series or other stuff we find funny.
We wish you a lot of fun and hope you enjoy the episode. Hallo und herzlich willkommen zurück zu DSVLWNS. Wir sind in einer neuen Staffel und zwar in der 16. Staffel inzwischen. Und wir besprechen das dritte und letzte Buch der Eyemonger-Trilogie und zwar Langdon, das wir auf Englisch lesen, weil das auf Deutsch nicht verfügbar ist.
Ja. Yeah.
Und heute besprechen wir das Vorkapitel sozusagen, also alles, was vor dem offiziellen ersten Kapitel passiert, und das erste Kapitel. Das haben wir jetzt natürlich, da wir das Buch noch nicht hatten, als wir die letzte Folge raus oder aufgenommen haben, nicht sagen können, wie sonst immer, was wir genau alles besprechen. Aber ich hoffe, ihr habt da einfach in weiser Voraussicht einfach mal bis zum ersten Kapitel gelesen. Und das passt so. Ab jetzt werden wir dann uns auch immer überlegen, wie viele Kapitel wir lesen werden wollen, was wir vielleicht hätten vorher machen können.
Das ist mir auch gerade aufgefallen, ja.
Was wir vorher hätten besprechen können.
Ich kann ja gleich die Zusammenfassung machen und du kannst mal gucken.
Und währenddessen gucke ich mal. Ja. Genau, okay.
Gut, wir können auch mal das Buch noch besprechen, weil das ist ja auch immer interessant, was da so außen drauf ist. Ich muss dazu sagen, dass ich die Tablet-Version habe. Das heißt, ich habe kein Buch in der Hand. Das heißt, auch mit Rumblättern ist ein bisschen schwieriger dieses Mal. Ja. Aber das wird schon funktionieren. Und zwar vorne auf dem Cover von diesem Buch ist ein Lungdon zu sehen, denke ich jetzt mal. Also es sieht aus wie Big Ben. Und Big Ben hat einen Schatten im... Vermutlich ist es ein Fluss und sieht da eher wie eine Ruine aus. Und oh, stimmt, es ist eine Brücke zu sehen mit einer Laterne und ein Mensch, der auf dieser Brücke steht. Ja. Ein Mensch mit einem Zylinder, der sehr großäugig aus dem Bild rausschaut, mit einer Fliege und einem Mantel an. Und dieser Mensch hat eine Kerze in der Hand. Und die Kerze, die Flamme ist das Einzige, was bunt ist, also farbig, also gelb in dem Fall. Und man sieht sehr schwarze Wolken am Himmel. Bisher waren ja, also die letzten zwei Bücher waren ja mit Lucy und Klot. Ich weiß nicht, ob das jetzt Klot sein soll. Also ich glaube eher nicht, oder das sieht nicht wie Klot aus.
Voll die großen Augen und das runde Gesicht.
Ja.
Es ist es halt im Gegensatz zu den anderen Büchern, ich weiß nicht, wie es auf dem englischen Cover war, aber halt ein anderes Stil vom Malen her. Halt
ja, einfach. Es ist ein anderes Stil
auch
wieder.
Auch farbiger.
Ja, stimmt. Ja, das Lungdon, das Schild ist so ganz rot. Das ist auch irgendwie cool. Mhm. Ja. Gut, dann blättert man, dann kommen hier ganz viele Seiten. Blab, blab, blab. Dann sieht man ein Bild für Mathilde, ist dieses Buch anscheinend gewidmet. Und das ist das erste Mal, dass jemand ein bisschen glücklich auf diesem Bild aussieht, obwohl das auch sehr großäugig dieses Mädchen ist. Ich vermute mal, dass es seine Tochter ist, oder?
Wahrscheinlich.
Ja. Die Mathilda. Dann geht's weiter und es kommen so Zitate von Menschen, die zwischen 1825 und 1909 Sachen über London gesagt haben, wobei die letzten drei, also es sind vier Zitate und ich denke mal Henry Mayhew, Charlotte Bronte und Henry James gab es wirklich und Eulung ja. Ironmonger vermutlich eher nicht.
Er ist auch der Einzige, der es Langdon nennt.
Er ist der Einzige, der es Langdon nennt und ich hätte irgendwie gedacht, das wäre eine Frau Eulung. Von was ist das abgeleitet, so. Eulung? Eulum, was hört sich an wie Eulum?
Ich fand irgendwie...
In meinem Kopf war das eine Frau, aber keine Ahnung.
Ja gut, ja, weiß ich nicht. Ich habe jetzt einfach irgendwie, für mich klang es männlich.
Ja. Und Eulum äußert sich sehr negativ über Lungdon als also nicht Paradies und nicht Eden und es ist gebaut worden, um Menschen zu töten und mit Infektionen und es ist nicht sehr glücklich und ja, also Eulum ist nicht sehr begeistert von Lungdon. Henry äußert sich auch nicht wirklich, also er nennt's Rubbish Heap, also Müllberg, wenn man das wie so ein Vogel anguckt, also ist auch nicht hat kein sehr gutes Bild von London. Die Charlotte, die heißt Charlotte, gell, nicht Charlotte, Charlotte Bronte.
Charlotte. Ja.
Die mag London, ja. Also sie findet es schon obskur und was weiß ich, hat einen sehr speziellen Geist anscheinend, aber sie mag es. Also sie versteht nicht, wie man das sein Leben leben kann, ohne mal dort gewesen zu sein. Ja. Und der Henry James, der letzte, ist sehr, sehr begeistert von London, weil er sagt, London ist die
Ich habe überlegt, wie übersetzt man das auf Deutsch?
London ist das London meist, Ganzen, die höchste Form von Leben.
Die höchste, genau.
Die höchstmögliche Form von Leben, ja. Vielleicht.
Ja, ja, irgendwie so, genau.
Die höchstmögliche Form, also der mag London. Ich weiß nicht, ob das vielleicht so das zeigt, wie sich auch das Buch so entwickeln wird von wir hassen London zu wir lieben London. Mal schauen. Das ist ja auch so zeitlich.
Das ist,
wird's immer mehr, dass die Leute mit London mögen.
Gut, aber ich meine jetzt, ja, wir spielen gerade nach dem dritten Zitat.
Nach dem dritten Zitat, genau, nach dem dritten. Stimmt, weil wir spielen 1876 und das zweite Zitat war 1852 und das dritte ist 1853 und Henry James ist 1909. Stimmt.
Mhm.
Ja. So, wenn wir nochmal weiter blättern, kommen wir zum ersten Bild vom Buch, also zum sprichwörtlichen Anfang immer von unseren Kapiteln. Und das sieht eher aus wie eine Kinderzeichnung, finde ich, dieses Mal. Und man sieht ein Häuser so im Hintergrund und einen Zaun und eine schwarz angezogene Figur, die so ein bisschen undeutlich ist und die so den nach oben guckt, einen Mund offen hat.
So verschwommen,
ja. Und es kommt sehr viel schwarzer Rauch aus diesem Mund heraus. Mehr sieht man da tatsächlich auch nicht. Und es ist wieder eben eine andere Art von... Weil das andere waren ja immer so diese Porträtzeichnungen oder eben was auch, wenn es irgendwie Gegenstände drauf waren, waren die immer sehr klar und deutlich und es war eben im Porträtstil und das ist jetzt eben nicht so und eben wie so ein bisschen, ja, ein anderes Stil wieder. Anderes Stil.
Ja, und es fehlt eben wieder dieser Untertitel.
Stimmt, es gibt keinen Untertitel.
Aber diesmal ist es auf schwarzem Hintergrund.
Ah ja, das ist natürlich, das wirkt jetzt natürlich
nicht wie beim letzten Mal.
Ja,
das ah, okay.
Ist im Tablet wirkt das natürlich nicht so. Ja, okay. Ja.
Naja, weil eben bei den anderen waren ja manche Bilder dann eben diese im weißen Hintergrund.
Ja. Und das ist eine schwarze Seite, wo das Bild drauf ist, oder?
Ja, genau.
Ja, okay. Ja, es ist so ein bisschen angedeutet, aber natürlich wirkt das auf dem Tablet nicht so. Ja.
Okay.
Man merkt schon, also so Thema Buch, Tablets, Reader, keine Ahnung. Aber bei so einem Buch,
Leseerlebnis.
Wenn es jetzt irgendein Buch ist, wo es wirklich nur ums Lesen geht, ich lieb's, Bücher in der Hand zu haben. Aber da, wo es wirklich auch um so was mit Bildern geht und die arbeiten ja auch mit eben Schriftarten und Schriftgrößen und keine Ahnung, ich glaube, das wirkt einfach schon noch mal besser als Buch.
Mhm. Ich frage mich, wie das bei so jemand wie Walter Mörs dann ist.
Stimmt, und da ist ja noch richtig krass.
Sehr viel extremer macht mit Schriftgröße, Schriftart, mit Bildern drin.
Ja.
Mit, andere Farbe, die Schrift und...
Ob das in der Tablet-Version auch so ist.
Ob das da dann auch dann quasi wie so ein abfotografiert ist oder ob das dann einfach nur die Schrift runter geschrieben ist.
Stimmt, das würde ich mir auch mal interessieren, falls das jemand hat.
Gerade Rumo würde mich interessieren, da ist ja sehr ein Eindruck.
Ja, oder Captain Blaubeer auch. Also das
Captain Blaubeer auch, stimmt, ja.
Das ist eigentlich überall bei dem. Und ob dann auch die Bilder so reingemalt sind. Und das ist, geht ja manchmal über zwei Seiten und so und beim Tablet.
Ja, ja, genau. Da steht
ja dann eins. Ja, stimmt. Also da könnte ich mir auch vorstellen, dass das Buch einfach, keine Ahnung, wenn jetzt irgendwelche 0815 Liebesromane oder was weiß ich was liest, dann ist das ja eigentlich in dem Sinne wurscht, aber ja. Mal gucken. Also, jetzt sind wir hier.
Aber bevor wir es loslegen, würde ich gerne kurz besprechen, welche wir als nächstes lesen, damit ich meine Finger daraus machen kann.
Ach so, ja. Besprechen wir kurz, wie weit wir lesen, ja?
Wie weit wir lesen beim nächsten Mal. Und zwar, wir könnten es lesen, also auf jeden Fall zwei Kapitel.
Ja. Yeah.
Weil das dritte Kapitel ist super kurz.
Ja, okay.
Und das vierte ist es auch nicht so lang. Das wären dann 13 Seiten, aber da sind ja ewig viele Bilder zwischendrin.
Okay.
Das heißt, wahrscheinlich kommen wir dann auf, was weiß ich, 7 Seiten oder so.
Nee, dann lass uns doch 3 Kapitel machen.
Ah, nee, warte mal, da sind gar nicht so viel. Stopp, falsch, mein Fehler. Eine Seite spielt, also 12 Seiten. Aber genau beim nächsten ist beim vierten.
Ja.
Da sind dann ewig viele Bilder. Das wären dann, von den Seitenzahlen her, wären es 23.
Mhm.
Aber 7 davon sind Bilder.
Ja.
Oder leer.
Okay. Nee, dann also machen wir das.
Dann machen wir einfach 3 Kapitel.
Ja.
Wir lesen dann quasi 2, 3 und 4.
Okay, perfekt. 2, 3 und 4.
Gut, dann haben wir das geklärt.
Dann würde ich mal sagen, geht's los.
Geht's los
Teil mit 1. Dem Vorkapitel, das heißt Vorhang hoch oder der Vorhang geht auf oder... Ja. Und das ist ein Statement von einem Londoner Fotograf. Und in dem Kapitel geht es da eben um diesen Fotograf, der anscheinend immer auf seinem Balkon rausfotografiert mit seiner Kamera. Und das ist ja so eine alte Kamera, das heißt, die belichtet sehr lang. Und wenn er Menschen fotografiert, sind die immer ziemlich verschwommen. Deswegen,
weil die sich einfach immer so viel bewegen.
Weil die einfach nicht stillstehen, die Blöden, wenn die vor seinem Haus vorbeilaufen. Und genau, er sieht also etwas eines Morgens, frühmorgens, was ihn sehr schockiert, mit einer Frau, die auf eben diesen Platz vor seinem Haus geht, ihren Mund aufsperrt und dann passiert etwas, das er dann fotografiert hat, was wir auch schon auf dem Bild gesehen haben. Und das ist das Kapitel. Ja.
Genau.
Genau. Also das Kapitel heißt, also das Überüberschrift eben heißt Vorhang auf. Und dann die Unterüberschrift heißt, ich habe eine kleine Frau gesehen. Und das ist eben das Statement von diesem Londoner Fotograf, der ein Mann ist. Und das Statement wurde, ich habe irgendwie erwartet, dass der Name kommt, aber da steht nur Mann.
Da steht Man, ja.
Und
oder er heißt einfach Mann.
Oder der heißt einfach Mann. Oder sie heißt Mann. Nee, jetzt fangen wir es nicht wieder an.
Nein, das war ein Spaß.
Scherz. Beruhigt euch. Beruhigt euch, Olli. Genau. Und dieses Statement wurde am 31. Januar 1876 abgegeben. Und dieser Mensch, Mann, ist davon überzeugt, dass das Böse in seiner City, in seiner Stadt, London, die nennt es ja selber London, oder? Ja, wahrscheinlich schon.
Sie nennt es London.
London,
ja.
Genau. In seiner Stadt angekommen.
London wird es nur von den Ironmongers genannt.
Ja. Und er hat eben ein Bild davon gemacht und er erzählt eben, dass er immer wieder die Bilder macht, was ich schon gesagt hat, von seiner Umgebung und von den Menschen, die da leben. Und dass es eben alles verschwommen ist, wenn Menschen drauf sind, weil die einfach nicht stillstehen. Deswegen nimmt er auch lieber Bilder von Objekten auf. Und die sind eben sehr viel verlässlicher und die bleiben da, wo sie sind. Und
ja, genau. Ja.
Und deswegen, wenn er diese Bilder von den Menschen macht, scheint es eben so, wenn er die entwickelt, dass die immer so ein bisschen neblig sind und eben nicht
wie Geister von
sich selbst. Wie Geister, genau. Und das könnte eine Erklärung dafür sein, warum sein Bild so aussieht, wie es ist, aber trotzdem
ändert es nicht an der Tatsache.
Ändert nichts an der Tatsache, dass es gesehen hat. Genau.
Genau.
Und es war eben das morgens und er schwört, es war morgens und es war Licht.
Es war schon
da.
Licht.
Ja. Ja, es ist schwach, aber es war da. Und er konnte es sehr gut sehen wegen diesem Licht und hat eben seine Kamera da stehen und wollte den Platz fotografieren und dann kam eben, oder er hörte ein lautes Geräusch, das er bei näherem Hinhören als Stiefelschritte identifiziert. Und es sind harte Schuhe, also wahrscheinlich, ich stelle mir das so Soldatenschuhe so drunter vor. Ja. Ja. Und ja, dann kommt eben eine Frau, die sehr klein ist. Also es ist kein Kind.
Eine
also,
ungewöhnlich kleine Frau.
Ja, eine ungewöhnlich kleine Frau. Und er könnte meinen, es ist ein Kind, aber es ist nicht. Und sie hat eben schwarze Schuhe an und eigentlich war vollkommen in Schwarz angezogen. Und sie läuft auf diesen Platz, als hätte sie eine Aufgabe. Und steht dann plötzlich eben da. Und er wiederholt sich relativ oft. Und ja. Also er wiederholt es nochmal, dass sie sehr klein ist und dass sie eben ganz schwarz angezogen haben und irgendwas an ihr ist falsch. Irgendwas an ihr stimmt nicht. Das hat er von Anfang an gesehen.
Von Anfang an einfach war, ja.
Die wirkt einfach nicht so, wie es, nur, keine Ahnung. Manchmal hat man ja so ein Gefühl bei Menschen und bei der anscheinend zu Recht, wie es sich herausstellen wird.
Da dazu.
Ja.
Ich habe leider vergessen, wie dieses Phänomen heißt. Scheiße, ich hätte es mir aufschreiben sollen. Es gibt eben dieses Phänomen, dass Menschen relativ gut darin sind, oder was heißt relativ gut, halt sehr schnell bemerken, wenn an anderen Menschen irgendwas nicht stimmt. Also okay. Wenn irgendwas seltsam aussieht.
Ja. Yeah.
Also wenn du zum Beispiel Bilder von Menschen siehst und da ist irgendwie was verändert worden und es wirkt dann einfach falsch.
Ja. Yeah.
Und Menschen sind da sehr gut darin, das wahrzunehmen. Das hat sogar echt einen Effekt.
Okay.
Einen Namen, dieser Effekt. Und bei Tieren ist das nicht so.
Tiere erkennen das nicht oder wir erkennen das bei Tieren nicht?
Tiere erkennen das nicht.
Okay.
Wenn du eine Maus, eine etwas falsch aussehende Maus ins Gehege machst, nimm die an, weil die sich ansonsten wie eine Maus verhält.
Okay.
So. Und bei Menschen, wenn da eben irgendwas nicht stimmt, dann sind sie irritiert und dann reagieren sie auch dementsprechend. Und dann eben unter dem Artikel oder halt unter dem Ding, wo dann das besprochen wurde, war dann hat dann jemand so die Frage gestellt, so, was in unserer Vergangenheit
ja.
hat dazu geführt, dass wir so sensibel drauf reagieren
Aliens.
Auf Wesen, die nicht ganz so aussehen wie ein Mensch auf irgendeine Art.
Aliens.
Sind's Dämonen, sind's
aber ich habe jetzt, ich habe einen
Gestaltwandler
ein Video gesehen, wo Leute eben gefragt werden, die haben Bilder oder nee, die haben ein Bild gezeigt bekommen und sollten dann von einer Frau und sollten dann eben sagen, ist das ein echtes Bild oder ein künstlich erstelltes von einer AI?
KI, ja.
Also von einer KI, genau. Und das Lustige war, also das war halt eine Frau, die man so als gut aussehend beschreiben könnte, blond, blaue Augen, keine Ahnung, Sommersprossen. Und alle Männer, ja, das ist ein echtes Bild, das ist, guck mal, wie die ihre Augen und sie lächelt einen so an und bla und keine Ahnung, waren voll begeistert. Und alle fragen, nee, die ist nicht echt. Und die war halt tatsächlich nicht echt. Das fand ich irgendwie witzig. Und dann war eben so in die Spalte, der Kommentarspalte, dann auch die Diskussion, ob Frauen jetzt einfach besser sind, das zu erkennen, oder ob die Männer einfach nur geblendet waren von dieser Schönheit, oder was war da jetzt? Weißt du, wenn da jetzt ein super gut aussehender Mann drauf gewesen wäre, wäre es dann andersrum gewesen, oder?
Besten. Ja, vielleicht.
Oder sind einfach Frauen besser dran, das zu erkennen, oder kein? Also ich habe auch das Bild angeguckt und habe gedacht, nee, das sieht einfach nicht echt aus. Also irgendwie sah einfach komisch aus.
Irgendwas hat nicht
gestimmt. Nicht. Ja. Fand ich aber irgendwie witzig. Ich weiß halt auch nicht, ob die es denn einfach so zusammengeschnitten haben, dass nur die Männer und die Frau, weißt du, das ist ja, weiß
ja, man ja auch, ja, das kann natürlich auch immer sein, ja.
Aber irgendwie war es halt, es war halt witzig, ja. Genau.
Ja, das ist schon, aber ja, KI gerade sowieso völlig absurd.
Ja, was vor allem, weil die halt tatsächlich Bilder machen können. Vor allem da, bei einem anderen Video ging es um Kunst. Also das waren halt Bilder, also Fotografien, die eben Kunst waren. Das heißt, diese Fotos, die Kunst sind, die sind ja immer, die spielen ja mit Licht und Winkeln und keine Ahnung was. Und da kann man es halt tatsächlich nicht mehr erkennen, was von den Menschen gemacht wurde und was von der KI gemacht wurde.
Ja.
Ja.
Und ja, wozu das führen kann.
Ja, genau.
Will ich gar nicht wissen.
Oder wenn eben nur Gebäude drauf sind oder so, kann ich glaube ich auch nicht mehr erkennen, wenn du nicht gerade weißt, dass es dieses Gebäude nicht gibt oder so. Bei Menschen weiß ich nicht. Dann wäre es echt mal interessant zu wissen, wie gut es inzwischen ist. Nicht.
Ja, was ist irgendwie?
Echte Menschen.
Zähl die Finger oder so. Das ist meistens sind's zu viele oder zu wenig.
Ja, aber ich glaube inzwischen auch nicht mehr.
Ja.
Halt so von so billigen Dingern noch, aber ich glaube so richtig gute werden inzwischen wissen, dass Menschen 5 Finger haben. Ja.
Okay, sorry.
Okay.
Ich versuche gerade zu googeln nebenher, wie dieser Effekt heißt oder ja. Dieses Phänomen. Aber ich werde immer auf den Dunning-Krüger-Effekt.
Okay.
Irgendwie komme ich auf den. Und das ist ja das dass dumme Menschen sich selber überschätzen.
Ach so, wie sie sich also einschätzen.
Inkompetente Menschen, genau.
Ja.
Dass inkompetente Menschen eher dazu neigen, zu denken, sie wären super gut in dem, was sie tun.
Ja.
Dann sind ja immer diese weitere Fragen, wo man dann quasi noch andere Fragen in die Richtung dann von Google vorgeschlagen werden. Und eine vorgeschlagene Frage ist, was ist der Diane-Krüger-Effekt?
Ja.
Ja, falsch. Falsche Person.
Falsche Person. Da sieht man schon wieder... Da hat jemand sich das falsch gemerkt und wollte dann seinen Freunden sagen, wie schlau er ist, und dann kam das bei raus. Ja,
und dann kam das, ja.
Oder kennst du den Nelson Mandela Effekt?
Ja!
Der ist auch witzig.
Dass alle Menschen oder viele Menschen glauben, alle. Dass er im Gefängnis gestorben ist?
Genau. Dass Menschen der Überzeugung sind, dass sie das im Nachrichten und dass sie da Fernsehbeiträge davon gesehen haben, dass der im Gefängnis gestorben ist.
Ja. Genauso wie, dass voll viele fest davon überzeugt sind, dass das Monopoly-Männchen ein Monokel hat.
Genau, ja, sowas. Witzig, oder? Und das hat's einfach nicht.
Ja, lauter so Sachen. Da gibt's echt ein paar, wo ich selber auch dachte so, hä, ja, ich hab auch gedacht, ja. Das Monopoly-Männchen hat ein Monokel.
Ja, ich auch.
Ja, es liegt daran, wenn sie was ändern in der Matrix.
Oder alternative Realitäten oder so.
Oder das, ja.
Ja. Gut, wie bei dem Film, wie hieß der Beatles-Film, der ist auch witzig.
Stimmt, ja, genau.
Wo der dann in der,
wie heißt denn das Lied?
Wo ist der kleine Beatles mehr, Yesterday, hieß es Yesterday?
Yesterday, genau. Ja, doch, ja. Yesterday hieß der Film auch, ja.
Das war witzig. Und dann am Schluss, nee, warte, wollen wir das, nee, das machen wir jetzt nicht.
Nee, wir spoilern uns nicht. Guckt euch den Film Yesterday an, er ist nicht. Sehr gut.
Der ist wirklich witzig. Gut, aber zurück zum Thema seltsam aussehende Frau. Die etwas sehr Böses macht. Und zwar legt sie ihren Kopf zurück und macht ihren Mund unnatürlich weit auf. Und dann, also der Kiefer ist irgendwie so aufgeklickt. Ich weiß, wie wenn so Kiefer aushaken und dann wird der Mund richtig weit auf.
Ja, so wie das irgendwie raus, wie so eine Schlange.
Wie so eine Schlange, genau, das ist das Richtige, ja.
Ja.
Und das hört, das macht sogar ein Geräusch, das man, so ein Schnappgeräusch, das man überall hört. Das hat mir auch echt, ich habe mir das wirklich vorgestellt, dieses Geräusch, und es war echt eklig.
Ja.
Ja. Und genau, dann hat er eben sein Bild gemacht und deswegen wird alles kurz mal weiß, weil das ja dann diese Bilder noch früher war ja mit Blitz. Und ja, und dann sieht man eben diese Frau und man sieht auch die furchtbare Wahrheit. Und weil nämlich aus diesem Mund, aus diesem weit geöffneten Mund von dieser Frau kommt eine Dunkelheit, eine unglaublich, ich finde immer great, wie kann man denn great am besten übersetzen, eine große Dunkelheit, eine tiefe Dunkelheit kommt aus ihrem Mund.
Ja, das ist ja so ein, ja.
Ja. Und diese Dunkelheit wird größer und größer, wie Aladdins Djinn, der aus der Lampe rauskommt. Das ist eigentlich auch ein geiler Vergleich. Und, ja. Und der ganze Platz wird von dieser Dunkelheit eingenommen und geht dann auch die Straßen, die von diesem Platz wegführen, wabert da der so runter. Und ja, der kann bald die Hand vor Augen nicht mehr sehen. Und alles ist wirklich komplett dunkel, als hätten wären alle Kerzen der Welt auf einmal ausgegangen. Und ja, dann hört er eben, wie die Frau wegläuft. Also er hört die Schritte von ihr. Und ja, aber die Dunkelheit bleibt da. Aber er hat das Bild. Und er hat das Bild eben von einer kleinen Frau, die Nacht ausspuckt. Und diese Nacht ist das Böse, das in die Stadt gekommen ist.
Ja, genau. Da ist jetzt, also das war, ist ja offensichtlich ein, wie wurde es genannt?
Ein Ledermensch. Ja.
Aber ja nochmal eine ganz andere Form.
Also die anderen haben so, ich stell mir vor, dass die anderen, die haben ja so kleine Wölkchen ausgeatmet. Und das sind ja, diese kleinen Wölkchen sind ja das, was Gegenstände davon dazu bringt, lebendig zu werden und Menschen dazu bringt, Gegenstände zu werden. Und das ist jetzt praktisch das, wie nennt man das? Also das eine war heimlich und man hat es so, man darf es nicht merken, keine Ahnung, und das ist jetzt so praktisch
die Waffe.
Wie nennen wir das? Der Atomschlag, der Krieg, keine Ahnung. Das absolute, der absolute
der Krieg. Erstschlag.
Der Erstschlag, ja. Also wirklich, da wird nichts heimlich gemacht, die machen einfach komplett. Und das ist halt die, also ja, nee, ist wieder die Frage, wir wissen es, dass es eben, genau das ist, die übernehmen gerade die Stadt. Und zwar mit diesem wo die Frage auch immer noch ist, was ist dieser, also wo kommt es her? Ist das wirklich, ist das der Großvater, der da diese Macht hat und der das da irgendwie reingemacht hat? Oder ist das,
ja,
was,
da kommen
was
wir ja später dann nochmal.
Ja, okay.
Kommen wir ja später nochmal dazu, wenn dann eben im nächsten Kapitel, oder halt dann im ersten Kapitel, da wird ja nochmal genau beschrieben, was dieser,
was die machen.
Diese Dunkelheit so macht.
Ja, gut.
Und dann können wir vielleicht da nochmal drüber sprechen, was,
woher das kommt.
Ja, was ist wohl, was da wohl der Zweck dahinter ist oder wie das wohl entstanden ist vielleicht.
Ja, okay. Dann gehen wir weiter zum ersten Part vom, wir sind draußen und schauen rein. Also so heißt dieser Teil, dieser erste Teil von diesem Buch. Und sieht ein Haus, wo schwarze Sachen, ich vermute mal, dass es Müll sein soll, so an den Türen rumliegt und an den Fenstern kommt irgendwie so was Schwarzes runter und man sieht so eine Figur,
ein
bisschen so ein Schatten in einem Fenster.
Oh, stimmt, ja.
Ja. Und dann geht's weiter, dann sind wir wieder an einem typischen Bild, wie wir es kennen. Und
wie wir es kennen und lieben.
Wie wir es kennen und lieben. Und zwar von glücklich aussehenden Menschen. Nein. Nee, man sieht ein Bild von der Mrs. Eleanor Cranwell und einem Musikständer. Und das, man sieht eben diese Eleanor wahrscheinlich mit ihrem Kleidchen auf dem Bild. Sie guckt nicht sehr glücklich, wie immer. Und sie hat eben rechts so einen Musikständer und den hat sie so in der Hand. Wie bei den anderen Bildern wäre das dieses Geburtsobjekt. Bei ihr ist es zumindest nicht offiziell das Geburtsobjekt. Vielleicht ist das inoffizielles Geburtsobjekt. Vielleicht hat die sich sie hat es nicht gegessen oder eingeschnupft oder keine Ahnung, was die anderen gemacht haben. Aber vielleicht reicht es dass sie so eine Verbindung, eine seelische, wie nennt sich das? Emotionale Verbindung hat mit diesem Musikständer. Ja, das Bild ist auch so ein bisschen so angeschwärzt an den Rändern. Ja. Dann sind wir eben im Kapitel 1. Und zwar ist das der Report von einem Schlafzimmerfenster. Und das ist von dem Tagebuch der eben Eleanor Cranwell, die 13 Jahre alt ist und in 23 Connaught Place, West London lebt. Das Ganze findet statt, oder dieser Eintrag ist vom 3. Februar. Das ist jetzt ja später, wie das... Ja, 3 Tage später. Nee, 1 Monat später, wie das Bild. Nee, 3 Tage später.
Nochmal.
31. Januar. 3 Tage später, wie das Bild vorher.
Stimmt, genau. Ja.
Und, sie beschreibt eben, dass es jetzt seit einer Weile kein Licht mehr gibt, dass eben überall diese Dunkelheit ist. Und dass sie der Meinung ist, dass es damit zusammenhängt, dass eben gegenüber diese Menschen, die sie da beobachtet hat, eingezogen sind. Und sie beschreibt eben auch, dass Fulzheim niedergebrannt ist. Das hängt auch irgendwie damit zusammen. Und dann beschreibt sie noch, was in ihrer Umgebung so passiert, mit den Menschen, die sich irgendwie verändern und mit Objekten, die sich irgendwie verändern. Also sie beobachtet da was und dokumentiert es. Und sie beschreibt auch noch, dass ihr Umfeld, also ihre Mutter und ihr Kindermädchen, ihr nicht glauben, wenn sie eben erzählt, dass Menschen gegenüber eingezogen sind. Und sie beschreibt eben noch was, dass sie Nachforschungen angestellt hat über diesen Musikständer, der ja eigentlich mal ein Mädchen war, jemand, der bedient, ein Dienstmädchen. Ein Dienstmädchen, genau. Er hat seine Nachforschungen angestellt und das war's eigentlich. Sie hat da sehr viel beobachtet. Ja. Gut.
Genau. Bevor wir jetzt mit der Besprechung von dem Kapitel besprechen, damit ich das loswerde, ich habe es rausgefunden. Es ist der Uncanny Valley-Effekt. Heißt es.
Uncanny Valley?
Mhm.
Okay. Uncanny, also was heißt Uncanny Valley?
Oh Gott, warte mal, ich habe es gerade irgendwo gelesen.
Valley heißt
uncanny
Tal, oder?
Valley ist Tal, genau. Wo steht's? Unheimlich. Unheimliches Tal.
Unheimliches Tal.
Und dieser Effekt ist nämlich so, dass je vertrauter, also je menschenähnlicher eine Figur aussieht, desto mehr löst sie emotionale Reaktionen aus. Also desto positiver sind die Emotionen zu dieser Figur.
Deswegen haben ja irgendwelche random Sachen immer Augen.
Genau. Bis zu einem gewissen Punkt und dann fällt es steil ab.
Und dann wird's unheimlich.
Zwischen echt und kurz vor echt.
Ah, das heißt, so, wenn es irgendwie so ein Mülleimer mit Augen ist, ist das irgendwie noch süß. Aber wenn der Mülleimer aussieht wie ein echter Mensch und hat Augen, dann ist irgendwann unheimlich.
Ja, also, wenn Mülleimer ist dann schon nicht mehr. Eher, wenn Also ich kenn's zum Beispiel, Roboter. Ich kenn das, die Beschreibung aus Computerspielen.
Ja.
Wenn du quasi eine, du hast eine Zeichentrickfigur, die du spielst, die halt menschenähnliche Proportionen hat, riesen Klubschaugen, offensichtlich Zeichentrick, dann spielt man die. Wenn es aber dann so fast menschlich ist, aber dann doch nicht ganz die Bewegungen vom Gesicht nicht ganz stimmen, dann oder die Augen komisch, irgendwie so starr aussehen, dann wirkt's mega unheimlich auf einmal so.
Ja.
Und wer das dann quasi die gleichen Gesichtszüge auf was das offensichtlich Zeichentrick ist, gelegt, würde es super toll finden. So,
ja,
weißt?
Ja. Ja, ist ja auch so.
Und da eben dieses kurz vor ganz menschlich, das ist das, was so irritierend ist dann.
Ja. Cool.
Uncanny Valley. Gut, jetzt hab ich das
auch raus, ja.
Oh, sehr gut. Erledigt. Und was ich auch noch kurz sagen muss, damit ich das alles abgehakt habe, was mir gerade eingefallen ist, was ich eigentlich noch sagen wollte, zum Thema, ich lese ja Buch, also ich habe ein Buch in der Hand, und zum ersten Mal, es ist das erste Buch, in das ich nicht mit Bleistift schreibe, sondern ich habe jetzt einen Marker, den ich benutze, und zwar einen Landmarker.
Okay.
Und zwar von Baden-Württemberg, The Land.
Nein, echt? Das gibt's?
Den ich geschenkt bekommen habe. Völlig random.
Von wem? Ein Landmark?
Von meinem Chef.
Von deinem Chef, okay.
Der drückt mir den in die Hand, meint so, ach, hier wollte ich dir schenken. Ich so, hä, warum? Ja, ich hab den gekauft, ich fand's witzig. Okay.
Baden-Württemberg, The Land. Ja, schön hier, aber waren Sie schon mal in Baden-Württemberg, ne?
Ja, das können wir, das schreiben wir überall in London hin.
Ja, genau. Oh Mann. Okay.
Okay, so, abgehakt.
Abgehakt.
Landmarke. Und ich finde es sehr ästhetisch, muss ich sagen. Also nicht den Marker an sich, aber ich mag das mehr als das Bleistift. So das Highlighten.
Okay.
Merke ich jetzt.
Gut. Auch gut. Okay. Sehr schön. Ist das erste Mal, dass ich tatsächlich nichts markiere. Ich glaube, ich könnte das theoretisch sogar.
Ich glaube, theoretisch schon, ja. Da kannst du auf dem,
Aber ich habe noch nicht rausgefunden, wie.
Bist du auf dem Tablet oder hast du einen E-Reader?
Nee, Tablet. Ja, beim E-Reader geht's auf jeden Fall. Beim Tablet weiß ich jetzt nicht. Keine Ahnung. Doch. Cool, ich kann sogar hier Inhaltsfehler melden, übersetzen, suchen, kopieren, teilen, Notiz.
Und übersetzen? Kannst du einfach das komplette Buch
wahrscheinlich markieren und übersetzen? Habe ich jetzt noch nicht gemacht, aber geht wahrscheinlich.
Wäre mal interessant, was da rauskommt.
Es gibt ja so Apps, wo du über was gehen kannst und das wird praktisch in dem Moment übersetzt und sieht aus, es sieht echt krass. Ja, das wird übersetzt.
Wahrscheinlich besser als
nee, das ist macht Buch. Überhaupt keinen.
Okay. Du bist jetzt einfach Wort für Wort.
Ja.
Das wäre auch sowas. Ich glaube, nimmer lang, dann kann das KI richtig gut, wahrscheinlich.
Gibt's doch schon, also gibt's ja schon. Also das ist wahrscheinlich ja, keine gute.
Wirklich so, dass es dann, dass du da wirklich keinen Übersetzer mehr brauchst. Was halt auch dann wieder übersetzen, ne? Und vielleicht jemand, der halt dann drüber geht.
Ja.
Aber ja, dass du dann halt wirklich einfach das Buch da einspeisch und das gibt dir dann halt wirklich auch mit passenden, in der Sprache gebräuchlichen Sachen und so wieder. Ich meine, es gibt ja sogar inzwischen schon, dass sie jetzt Synchronisationen quasi mit KI, also Filme und
so einsprechen lassen,
überarbeiten lassen, dass auch die Mundbewegungen zur Sprache passen.
Ach so, okay. Ich habe gehört, dass eben viele von diesen, ich meine, das hört sich manchmal ja noch, aber manchmal hört man es auch nicht mehr, so Texte von irgendwelchen Apps oder so, wenn irgendwas eingesprochen wird, dass es einfach KIs sind, die es sprechen. Auch unheimlich.
Voll krass, ey.
Okay, gut. Jetzt gehen wir zurück zu Eleanor.
Stimmt, ich hab Eleanor gelesen, aber die heißt ja Eleanor.
Eleanor, ja. Die Eleanor Cranville. Die 13-jährige, die alles beobachtet. Und sie beschreibt eben, dass es seit Tagen nun kein Licht mehr schon gibt und alle leben in Dunkelheit und
tun so, als wäre es das Natürlichste der Welt.
Ja, das ist ganz normal. Also die ignorieren so, das. Okay. So Verdrängung hochziehen findet das statt.
Aber brutal.
Ja.
Ist das, sind die einfach so oder ist das Teil von der Dunkelheit und sie ist eine der wenigen, die da quasi dem bisschen
Die den Durchblick hat.
Das
ist schon, weil alle das ja wirklich krass. Weißt, also so die merken das ja anscheinend auch, weil sie auch so, wie sie das mir nachher mit dem Tisch beschreibt und so. Das
genau.
Sind ja wirklich ziemlich auffällige Dinge. Es gibt ja der eine Onkel, scheint es ja auch irgendwie zu merken. Aber die anderen Menschen scheinen das irgendwie zu ignorieren.
Der eine Onkel, der halt einmal auf einmal seine Milchflasche liebt, oder was war's?
Ja, seine Milchflasche oder seine Milchkanne oder so.
Und die Tante, die halt auf einmal hart wie Holz ist und einfach sagt, ja, ich werde halt ein bisschen steif.
Ja, also, eben. Ja, und dieser also, Rasierpinsel, der plötzlich irgendwelche Stacheln bekommt. Aber da kommen wir ja alles noch dazu.
Da kommen wir noch dran, ja.
Ja, also es gab früher schon Dunkelheit, hat sie beschrieben, aber das war noch nie so eine Dunkelheit, wie das, was jetzt passiert. Und die Gaslampen leuchten die ganze Zeit, aber man sieht trotzdem nichts und man muss praktisch eine Kerze direkt vor sich halten, um irgendwas zu sehen. Und diese Dicke, das ist eine dicke Dunkelheit, die ist überall und versucht auch das Licht wieder auszumachen. Und es ist eben seitdem diese Familie da gegenüber eingezogen ist. Es gibt keine Kinder mehr in den Straßen, nicht seitdem sie gekommen sind. Und sogar die Erwachsenen, die ja sonst nichts kapieren, rennen an diesem Haus praktisch vorbei, weil sie irgendwie das Haus oder die Straße oder den Platz fürchten. Als wäre verdammt.
Und verdammt.
Ja, und vielleicht ist es das
auch. Ja, wahrscheinlich ist es sogar, ja.
Ja. Sie ist die Einzige, denkt sie, die noch irgendwie am Fenster sitzt und rausguckt. Alle anderen haben sich verbarrikadiert.
Passage. Ja. Passage.
Ja, manchmal, vor allem je öfter man ja ein Wort sagt, dann desto dämlicher hört es sich an. Dann hört es sich einfach nur noch falsch an. Dann hört es sich
immer nur noch falsch an, ja.
Ja, ich frage, was das für ein Affekt ist.
Verbarrikadiert.
Effekt ist. Ja, die...
Der...
ja? Nein!
Darfst du was nicht sagen?
Nein, tu's nicht!
Wir vergessen es ganz schnell wieder.
Ja.
Sonst wird die Folge echt richtig lang
heute. Die Augen sind nämlich geschlossen von der Straße, so kommt es ihr nämlich vor. Außer sie ist die Einzige, die rausguckt und ihre Augen offen hat und sie wird damit nie aufhören. Ja, sie sind eben am
Wenn das Connor mal kein Place. Foreshadowing ist.
Oh ja, doch, ich glaube schon. Und ja. Das einzig Gute an der Straße, wo sie wohnt, die ist irgendwie nicht so toll, aber sie ist direkt am Hyde Park. Und ja, ich weiß nicht, ob das jetzt einfach, ich glaube, das ist einfach nur was halt 13-jährige Kinder so schreiben, weil das tut nichts zur Geschichte. Bisher zumindest nicht. Ja, aber diese Dunkelheit, die ist nicht nur dunkel, sondern die verändert auch irgendwie das Wetter. Es ist kälter und es ist irgendwie, es fühlt sich irgendwie unnett an, also die Wände, die sind irgendwie so kalt, wenn man sie anfasst und die da tropfelt auch irgendwas raus und die Tapete fängt an Blasen zu werfen.
Weil es schon so feucht ist.
Weil es so feucht ist und alles eben seitdem die gekommen sind. Diese Familie, die sich so heimlich verhält und so heimlich angekommen ist. Und zwar in der Nacht, in der Folsom. Folsom?
Folsom. Abgebrannt ist.
abgebrannt ist, dieser Müllberg. Und ja, sie fragt sich, also das klimmt noch so ein bisschen, weil dieses Feuer eben so heiß war. Es schwelt. Und sie fragt sich dann, wie viele Leute da umgekommen sind in diesem Feuer. Es muss schrecklich dort gewesen sein. Und aber irgendwie aus irgendeinem Grund schreiben die Zeitungen wirklich nichts darüber, auch nicht, wie viele Menschen da irgendwie gestorben sind. Mhm. Und ja, und es kann kein Zufall sein, dass diese Familie in der Nacht eingezogen ist, in der eben ein ganzer Stadtteil ausgelöscht wurde. Und sie fragt sich noch, wer für die Bewohner, die dort zu Asche verbrannt sind, wer um die trauert. Mhm. Ja, genau. Und es kann eben kein Zufall sein, dass die Familie genau in der Nacht eingezogen ist. Die kommt irgendwie nie raus, die Familie. Obwohl sie denkt, sie müsste das mal machen. Sie hat nur zweimal, hat sie so einen Junge oder so einen Mann gesehen, der irgendwie was sehr Glänzendes auf seiner Brust hat.
Wie eine Medaille.
Also wir wissen, wer das ist. Der Markus.
Ja.
Und ist so, hat einen Helm auf. Helm. Genau, und rennt raus, als hätte er irgendwie was zu tun. Und irgendwie so ein komischer, ja, seltsamer Mann ist ihm hinterhergelaufen.
Ein seltsamer Geselle.
Ein seltsamer Geselle, ja. Nicht wirklich ein Mann, sondern irgendwie mehr wie so ein Schatten, der dem folgt.
Und der irgendwie halt solide geworden ist, ja.
Genau. Sie hat auch ihrer Nanny davon erzählt und ihrer Mutter, aber die beide sagen ihr, dass sie sich aufhören soll, sich Sachen einzubilden. Ja, und sie soll sie nicht nerven.
Und aufhören, so nervig zu sein, ja.
Ja, genau. Da ist nämlich niemand drin. Die Carringtons, die da gewohnt haben, die sind weggegangen, um sich von ihrer Krankheit zu erholen. Ja, genau. Und irgendwie, aus irgendeinem Grund ist dieses Haus, dieses Connerhaw Place, seitdem die da eingezogen bin, liegt da irgendwie Müll rum, als wäre der davon angezogen. Das war vorher nicht so.
Als wäre da jemand drin.
Als wäre da jemand drin, der Müll anzieht.
Der Müll anzieht, ja, auf den der Müll so abgeht.
Da könnte das wohl sein. Ja.
Ja, ich frag mich auch. Mhm. Hätten wir da mal jemanden kennenlernen müssen, der so ist? Komm ich überhaupt drauf, dass es jemand ist? Also.
Ich habe so einen Verdacht, wer das sein könnte.
Ich auch. Und er heißt nicht Benedikt.
Nee, er heißt Binadit.
Er heißt Binadit.
Lucy. Genau. Binadit. Und zwar von Anfang an. Ja, und jetzt kommt ihr langsam der Verdacht, dass diese Nacht, diese neue Nacht, die um sie herum ist, irgendwie sie beobachtet. Sie ist sich sogar ziemlich sicher, dass sie beobachtet wird. Und weil diese Dunkelheit ist nicht nur draußen, die ist lebendig, ja. Das ist in Wolken unterwegs, es ist irgendwie, man kann es, also wenn man in einen Raum geht, kann man es vertreiben von dem Raum, und sie hat auch immer so einen Blasebalg bei sich bläst dann eben damit diese Dunkelheit weg und bläst sie in eine Ecke und da ist die dann, diese Dunkelheit, in Panik. Und dann irgendwann plötzlich geht sie dann eben aus dem Schlüsselloch raus oder versteckt sich unterm Bett oder
ja. Es hat für mich so ein bisschen, habe ich irgendwie an so eine Maus gedacht oder sowas, die dann so in so eine Ecke gedrängt ist und nirgends gerade hin kann und dann so den einen Moment
plötzlich nutzt, wegrennt,
um dann kurz schnell ins Loch oder eben durch die Tür oder eben irgendwo drunter zu verschwinden, wenn man gerade kurz nicht aufmerksam ist oder so.
Und wenn man dann weiterhin nicht aufmerksam ist, dann kommt sie auch wieder, schleicht sie so an und sie wird wieder beobachtet, vor allem wenn sie ihre Notizen macht am Fenster.
Guckt über die Schulter, wenn sie ihre Notizen macht, ja.
Ja. Und wo immer diese Dunkelheit auch war, bleibt so ein Abdruck von ihr zurück und alles wird irgendwie dunkel und verliert Farbe.
Farblos, ja.
Ja. Das nächste, was sie sich dann, also die ist wirklich, glaube ich, sie ist zu schlau für ihre eigene Sicherheit, wie heißt das?
Ja, genau. Ja, schlauer als.
Ja, schlauer als sie sein sollte.
Als, ja.
Sie hat nämlich langsam den Verdacht, dass diese Dunkelheit auch über sie berichtet. Und zwar hat sie schon beobachtet, dass kleine Teile von dieser Dunkelheit über die Straße und in das Haus gegenüber gehen und da eben die Geschichten erzählt, was sie alles beobachtet hat.
Mhm.
Und ja, und es ist überall, es ist in den Haaren, es ist in der Haut, in den Taschen. Und ja, man muss seine Schuhe ausklopfen, bevor man reingeht, weil dann kommt so ein Teil von dieser Dunkelheit raus. Und
ja, und das halt, sie sah auch festgestellt, dass eben die Dunkelheit sich am meisten um das Haus.
Um das Haus.
Ballt.
Ja.
Ja.
Genau.
Und dass es von da kommt.
Und dass es von da kommt.
Die lange Nacht kommt von dort.
Ja. Und sie versucht auch die Dunkelheit immer zu zertrampeln, wenn sie sie ausschüttelt aus ihrem Schuh. Und das ekligste und krasseste, sie haben alle auch die diese Nacht schon eingeatmet.
Ja.
Ja. Und sie hat auch festgestellt, dass diese Nacht irgendwas mit den Menschen macht.
Mhm.
Und zu den Menschen. Und sie hat es eben in ihrer Familie beobachtet und auch in ihren Dingen, die ändern sich auch. Und dann hat sie eine Liste gemacht, was es eben alles verändert hat bisher.
Was sie festgestellt hat.
Und zwar ist das Erste, was sie festgestellt hat, dass ihre Großtante Rowena, die Vaters Junggesellentante ist und die sehr reich ist, die ist die reichste von allen und deswegen sagt die Mutter immer, sie soll besonders nett zu ihr sein, aber eigentlich braucht sie dafür gar keine,
Aufforderung.
Muss mir ihr das gar nicht sagen, weil das ist sie sowieso, ja. Weil ich glaube, sie mag sie, so wie sie das so beschreibt.
Genau, ja.
Ja. Und die Tante wird eben immer steifer und sie war bisher noch nie so eine wirklich bewegliche Person.
Fand ich auch witzig, wie sie das so beschrieben hat. Also wirklich beweglich war sie ja noch nie, aber jetzt ist irgendwie was anderes.
Aber jetzt ist irgendwas komisch und sie kann sich kaum noch irgendwie beugen und sie fand es eigentlich irgendwie nicht wirklich, also sie hat natürlich drüber nachgedacht, aber seitdem sie eben bei ihr war zum Tee, und sie wollten mit Puppen spielen. Und dann irgendwann war eben die Manzi allein mit ihr. Und sie hat dann neugierig an dem Bein von ihrer Tante geklopft. Und das hat sich angehört wie Holz.
Ja.
Und sie sagt eben, die Tante sagt, oh, ich bin steif wie ein Stock. Und sie sagt eben, ja, wirklich.
Tatsächlich.
ja, genau. Also die Tante verwandelt sich langsam in Holz, so wie sie es anhört. Dann das Zweite, was sie beobachtet hat, ist, dass ihr Schulschreibtisch eigentlich vier Beine hat, wie das halt so ein normaler Tisch auch hat normalerweise. Und das hat nur fünf Beine und ja, sie hat keine Ahnung, woher dieses andere Bein kommt. Und aber die Nanny sagt ihr, das ist
schon immer so.
Hat schon immer fünf Beine gehabt. Aber sie weiß es besser.
Sie weiß es besser, genau.
Ja, dann hat sie noch den Rasierpinsel von ihrem Vater, der irgendwie immer sehr schön und weiche Pinselhaare hatte und der hat jetzt angefangen, dunkle, dicke, spitze Haare am Griff zu wachsen. Also das müsste eigentlich im Vater auffallen, würde ich jetzt mal behaupten. Was
auffallen sollte, wenn auf einmal Stacheln aus deinem Rasierpinselgriff wachsen.
Ja. Ja, der Onkel Randolph, der eben der Bruder von der Mutter ist und der anscheinend ein Tunichtgut ist auch, wie sein Vater behauptet.
Ja.
Ist leider nicht mehr zu Olivia Finch, die sie auch nie gemocht hat, verlobt. Und sie ist eben aus London weggegangen. Und es wird angenommen, dass sie auf dem Kontinent ist.
Kontinent, ja.
Und ja, die Mutter sagt eben, ja, die hat eben den Onkel Randolph irgendwie sitzen gelassen. Aber ja, der Onkel Randolph scheint...
Sie weiß den wahren Grund.
Ja. Der Onkel Randolph scheint sich in eine Milchflasche verliebt zu haben, die er immer mit sich rumträgt und er flüstert mit dieser Milchflasche und sie hat gehört, wie er diese Milchflasche eben mit Live Love anspricht und das war eigentlich der Name für seine Olivia.
My also, precious.
Ja,
genau. Was dachte ich dann?
Ja, vermutlich könnte es sein, dass diese Olivia nicht auf dem Kontinent ist. Das ist so ein leiser Verdacht von mir. Die Mrs. Glimsford, diese Housekeeperin.
Dass der jetzt in eine ganz schöne Flasche verliebt ist.
Der ist in eine Flasche, vielleicht war er das schon immer, aber jetzt wirklich.
Aber es ist tatsächlich eine Flasche.
Ja,
obwohl die er Mrs. jetzt, wenn er der Wayward Son ist, die Flasche wäre.
Ja. Können ja beide so. Flaschen sein. Ja. Die Mrs. Glimsford hat sich, war schon immer flachfüßig, aber jetzt ist sie noch mehr flachfüßig. Da wusste ich nicht so genau, was es bedeutet.
Ich hab mir auch.
Flachfüßig, keine Ahnung.
And she never used to be.
And she never used, stimmt, sie war noch nie immer flachfüßig.
Sie war noch nie, ja.
Ich weiß nicht, was flachfüßig heißt.
Das war sie noch nie.
Naja, irgendwas wird sie schon sein.
Melde dich, Waldo.
Ja. Der Feuerlöscher, der bei ihr steht, wird immer größer. Hat 4 Inches, ist schon gewachsen. Aber am wichtigsten von allem, sie glaubt, dass der Musikständer in ihrem Schlafzimmer eine Bedienstete von gegenüber war oder von einer Tür weiter, nicht von gegenüber. Ja. Gegenüber wohnen ja die anderen jetzt.
Ach so, stimmt. Ja.
Also der Nachbar, das war ihre Nachbarn, ihre direkten.
Ihre Nachbarn, genau.
Ja, sie erzählt eben noch, dass sie dir ihre... Ja,
das, was wir ja aus dem letzten Buch noch mitbekommen haben.
Genau, dass die Familie eingezogen ist, und dieses Dienstmädchen wollte eben die warnen, dass sie da nicht rein sollen, weil da Kranke sind und der Großvater hat sie verwandelt. Und ja. Die hat dann eben die Martha, ihr Dienstmädchen, ausgesendet, die zu holen und das hat sie dann auch gemacht. Und sie glaubt immer noch oder sie hofft immer noch, dass alles ein Traum ist, aber sie glaubt's nicht. Sie weiß, dass es echt ist. Sie ist auch rübergegangen eben zu dem Haus, wo das Dienstmädchen gearbeitet hat. Die in Nummer 21, da hat sie gearbeitet und
genau.
Ja, dort findet sie eben raus, dass dieses Dienstmädchen seit dieser Nacht verschwunden ist und auch ein paar andere Sachen verschwunden sind und die anscheinend jetzt davon ausgehen, dass die Sachen geklaut hat und dass die sehr gern und mit ihr sprechen würden.
Ist damit. Ja.
Ja, genau. Da hat sie eben jetzt rausgefunden, dass ihr Musikständer vielleicht wirklich diese Janie Cunliffe, so heißt sie, ist. Und sie will sie auch nicht Janie nennen, sie nennt sie Jane, weil das fühlt sich irgendwie komisch an, wenn sie Janie hört nennt.
Sich so kindisch an, ja.
Und sie hat sie auf ihren Fensterbrett gestellt, damit sie rausgucken kann.
Ist ja, so süß.
So süß. Das
fand ich, ja.
Ja.
Aber ja, jetzt von dem Wissen, das wir haben, kann sie das ja dann auch, weißt du?
Ja, so. Eben. Ja, das ist voll, also die hat voll,
ja.
voll ein Gespür dafür, was da los ist.
Ja.
Ja, ist die Martha, die sie eben da ausgeschickt hatte, um den Musikständer zu hören, zu holen. Sie meidet sie seitdem und sagt, sie ist gemein zu ihr. Das ist
ziemlich.
Ja, keine Ahnung. Und auch die Nanny ist ein bisschen komisch und hat immer ihre Bibel mit dabei, die als.
Nee. Sie sagt, dass. Also, sie behandelt sie halt, als wäre sie ein bisschen verrückt und sie behauptet, sie wäre. Also, gemein dass die, die Eleanor gemein zur Ding wäre, oder? Habe ich es falsch gelesen?
Zu Martha. Die Martha behauptet, die Eleanor ist gemein zu ihr. Zu ihr.
Ja, genau.
Ja, genau, habe ich doch gesagt.
Okay, dann habe ich es gerade einfach falsch verstanden.
Ja, nee, also die Martha behauptet, dass die Eleanor gemein zu ihr ist.
Genau, ja.
Ja, genau. Und eben die Nanny ist auch ein bisschen komisch mit ihrer Bibel aus Kalbsleder. Sie geht nirgendwo hin ohne sie und redet mit der auch und sie findet es dann auch komisch, so schreibt sie immer in Klammern ihre Gedanken, dass jemand
auch witzig.
Dass man jemand die Bibel, gerade die Bibel, in die Haut von jemandem einbindet.
Von was, ja. Das fühlt sich nicht richtig an.
Das fühlt sich auch nicht richtig an.
Ja,
und das findet sie
fair.
Voll fair, ja. Also, ja, hat sie einen Punkt. Und ja, und das findet sie eben auch nicht so gut, weil sie hat nicht viele Leute irgendwie, sie hat keine Geschwister, sie wird von zu Hause unterrichtet. Und dass jetzt die Nanny auch so komisch ist und keine Zeit mehr für sie hat, reißt ein Riesenloch in ihren sozialen Kalender. Finde ich auch so witzig. Oh, die Arme.
Also, das ist irgendwie, ja, aber eben so diese Art ist zu formulieren, einfach so, oh scheiße, ey, jetzt ist mein einziger Sozialkontakt weg. Jetzt ist quasi meine ganzen sozialen Kontakttermine im Endeffekt.
Ja. Ja. Und dann eben nochmal diese ganze Seltsamheit kommt von diesem Haus gegenüber und von diesen Nachbarn, die da eingezogen sind. Und sie fragt sich, ob nur ihr eigener Haushalt betroffen ist oder
ob die
ob auch andere davon betroffen sind. Ja. Und das war das Ende dieses Kapitels.
Damit, ja, endet Kapitel 1 und die Besprechung des Kapitels. Also wir wollten ja noch einen Teil besprechen. Und zwar den Rauch.
Ja.
Und den Zusammenhang mit Ambit und so. Und was
stimmt,
wir
genau.
Oder was da unsere Theorie dazu sind.
Ja.
Ja, weil es ja schon, jetzt ist in dem Kapitel ja nochmal echt sehr offensichtlich geworden, dass dieser Rauch ja, also diese Dunkelheit, diese, was auch immer das genau ist, ja doch nicht einfach nur irgendwie Dunst ist, der halt in der Luft rumhängt, sondern der ja schon irgendwie was, eben wie sie auch sagt, Art Lebendiges ist.
Aber also, dass er ja dafür verantwortlich ist, dass Leute, also dass sich diese Krankheit verbreitet, das wussten wir ja schon, oder?
Das wussten wir schon, dass durch das, ja, das Meer austritt, genau.
Und dass der so auftritt. Irgendwie in irgendwelchen Ecken hängt und runtertropft, das wurde auch am Ende vom letzten Buch
genauso gezeigt.
Ja.
Aber eben, dass der jetzt vielleicht eben nicht einfach nur da ist und irgendwas auslöst, sondern der ja auch ein Instrument vom Ambit sein könnte, um eben zu spionieren, um
oder der Ambit ist ein Instrument von diesem Rauch. Der ist eigentlich voll schlau und eigentlich die ganze Macht dahinter. Und dieser Rauch versucht eben die Welt einzunehmen. Und das benutzt ein Ambit krass. Dafür. Die Ironmongers. Deswegen haben die auch so besondere Fähigkeiten, weil der Rauch gibt denen die Fähigkeiten. Vielleicht ist das auch irgendwas, was sie gespritzt bekommen, wenn man so diesen Rauch gespritzt bekommt, dann nimmt man praktisch so Eigenschaften, hat dann so Fähigkeiten. Und ich aber auch irgendwie dann ein Werkzeug von dem Rauch, außer vielleicht Cloddy, weil der einfach zu gut ist für die Welt.
Ja. Ja, und dass vielleicht auch über den Rauch dann die Ironmonger-Dienstleute so gefügig gemacht werden, dass es gar nichts mit dem Müll zu tun hat direkt.
Stimmt, dass es der Rauch ist, der dann die beeinflusst.
Oh.
Der Rauch ist der Böse.
Das ist der, jetzt geht alles vom Rauch aus.
Mhm.
Und der hat es quasi.
Ich meine, der gibt ja auch den Leder. Ich meine, das ist ja irgendwie Mensch, der Atem von den Kindern. Aber der Atem von den Kindern wird ja zu dem Rauch irgendwie verwandelt.
Ja, vielleicht ist es einfach so die Art von diesem Rauch, sich zu vergrößern, sich auszubreiten, weißt du, so, sich fortzupflanzen klingt das irgendwie seltsam, aber
ja.
Eben dieses Vermehren, dieses, das quasi die, das, was sie den Kindern nehmen, die Energie, in welcher Form
auch immer.
Das nutzt der Rauch,
größer zu werden.
Sich zu fressen, um sich zu nähren.
Hm. Vielleicht ist der Rauch das Böse.
Oh, das ist ja natürlich richtig cool.
Ja.
Und das ist dann geplant.
Und das ist dann am Schluss auch das große Dilemma, was Cloddy hat. Weil wenn er den Rauch vernichtet, dann
vernichtet er auch seine Familie.
Ja, oder Lucy ist gerade ein Gegenstand und hat die Möglichkeit, aber wenn der Rauch dann tot ist, dann kann er sie auch nicht mehr zurückverwandeln.
Dann kann
er
sie nicht mehr zurückholen. Oh.
Oh. Das wäre natürlich traurig. Dann muss er sich entscheiden. Für was entscheidet er sich dann?
Also, wenn man jetzt mal so die Entwicklung der Bücher so nimmt, würde ich sagen, schweren Herzens entscheidet er sich dafür, den Rauch zu besiegen, Lucy im Gegenstand zu lassen und daran zu zerbrechen.
Ja, oder er besiegt den Rauch, macht aber vorher, dass er auch zum Gegenstand wird. Was ist sie, ein Knopf? Und dann sind sie Knopf und Münze zusammen. Keine Ahnung.
Ja. Oder er muss sich opfern, um den Rauch zu besiegen, weil er ja selber auch davon beeinflusst
Stimmt,
ist.
Stimmt, weil er auch ein großer Teil vom Rauch ist, vielleicht.
Weil er ja auch einen Teil von sich von dem Rauch in sich hat.
Ja.
Und den muss er dann auch noch loswerden.
Oder Lucy muss halt ihn opfern, mehr oder weniger.
Oder das,
ist
genau.
So
und, das, und dann
praktisch
muss Lucy
mit seinem Einverständnis.
Das
ja.
Genau, er sagt, du, Lucy, du musst es tun, du musst es zu Ende bringen. Der Rauch ist in mir und wenn ich noch da bin, wird der Rauch immer noch da sein.
Ja. Vielleicht müssen alle Ironmongers, oh, das wäre auch traurig. Aber irgendwie finde ich das
ja
gerade echt eine gute Theorie.
Ich finde das richtig gut.
Ja.
Das, ja, doch, gefällt mir sehr. Also falls es nicht darauf hinausläuft, schreiben wir das einfach neu.
Okay. Wir schreiben das Buch um, das passt uns nicht.
Das passt uns nicht, nee, wir machen das anders.
Naja, das ist Blödsinn.
Nee, aber ich finde die Theorie echt gut.
Ja, also mir gefällt sie auch, muss ich sagen.
Ansonsten schreiben wir einfach ein eigenes Buch mit so einem Plot.
Mhm, ja, machen wir mal kurz. Ja.
Vor allem, na.
DSV, WNS und der Rauch.
es geht um einen Wald.
Ja. Und Rauch.
Und der wird von diesem Rauch so ein bisschen Waldbrandthematik und.
Wir machen noch so mit dem Moralkeule schlagen wir noch um uns und irgendwie mit
Luftverschmutzung
und Klimawandel und Plastik im Wald und.
Genau, doch, finde ich gut.
Ach, Rundumschlag.
Verdichtete Böden.
Gegen Nazis.
Monokultur, ja, genau.
Monokultur. Insekten sterben.
Ja. Ich find, aber auch Monokultur und gegen Nazis passt ja auch irgendwie zusammen.
Ja. Stimmt. Ja. Wir sind gegen Monokultur und gegen Nazis.
Ja.
gegen das Nazis kann, und Monokultur.
Sieht man doch schon im Wald. Monokultur kann nicht funktionieren.
Das ist richtig genial. Ja. Lass uns das mal machen. So bestimmt ein Erfolg. Wer lässt sich nicht gern moralisch auf den Kopf hauen?
Ja.
Mit der Moralkeule um sich schwingend.
Sieht man ja gerade in den ganzen Debatten, dass. Mhm. Also du musst ja nicht mehr mit der Moralkeule schwingen, du musst einfach nur etwas, was wünschenswert wäre, ansprechen.
Ja.
Und es gibt schon brutalsten Gegenwind.
Ja.
So, hey Leute, wenn ihr auf eure Gesundheit achten wollt, wäre es eigentlich ganz cool, wenn ihr pro Woche nur 200 Gramm Wurst esst. Die wollen uns die Wurst wegnehmen.
Steak!
Ich esse es gleich doppelt so viel am Tag.
Ich esse jetzt nur noch Steak zum Frühstück, Mittag und Abendessen.
Die Scheißgrünen.
Die wollen unsere Kultur zerstören. Vielleicht könnten wir einen Tag in der Woche machen, wo es keinen Fleisch in der Mensa gibt. Nein!
Die wollen
Was
uns hier...
Was glaubt ihr, wer ihr seid?
Hey,
ich will Schweinefleisch!
Veganer sind auch die intolerantesten Menschen, die es gibt. Weil,
ja, das stimmt natürlich.
Wenn ich in ein Restaurant gehe und dann kann ich da Fleisch essen, ich kann aber auch die Beilagen essen als Veganer.
Ja.
Wenn man aber in ein veganes Restaurant geht,
kann ich kein Fleisch essen.
Die bieten einfach keine Fleischesser-Alternative an.
Diskriminierung! Diskriminierung! Übelst
diskriminierend. So frech.
Unglaublich.
Das, so die Diskussion habe ich heute tatsächlich verfolgt. Wo ich auch dachte so, sag mal,
wer Peter, hat euch als, weißt du, kannst als Vegetarier in ein Restaurant gehen und dir Kinderspätzle und Pommes bestellen.
Genau!
Was willst du eigentlich mehr?
Und also, das ist doch das höchste aller Gefühle. Auf einer Speisekarte, wo 15 Gerichte drauf sind, kann ich als Vegetarier Pommes essen und eine Kinderportion Spätzle.
Das war so genial. Ja. Ja.
Und
hat
mich
schon gewundert. Egal.
Auf jeden Fall eben dieses auch immer dieses Gleichsetzen mit, ja, wenn man auf Vegetarier oder Veganer Rücksicht nehmen
muss, dann müssen die auf uns Rücksicht nehmen.
Dann müssen die ja auf Fleisch also Rücksicht nehmen. Mit diesem, dass ja Fleisch im Prinzip einfach nur eine Zutat ist, auf die verzichtet wird.
Mhm.
Und nicht die komplette Ernährung, auf die man dann achten muss.
Ja.
So, wenn jetzt jemand allergisch auf Nüsse ist und sagt, hey, könnt ihr bitte was kochen ohne Nüsse, könnt ihr es trotzdem auch alle essen. Genauso wie mit Fleisch. Fleischesser müssen nicht in jedem... Ach, egal. Ihr wisst ja eigentlich alles selber. Das muss ich euch jetzt ja gerade erklären. Hier, Waldo. Aber das regt mich so auf. Ich krieg das Kotzen, ey.
Das merkt euch ein bisschen emotionales Thema bei dir. Ja, aber es ist halt so. Ja.
Ah, ja.
Okay, jetzt sind wir wieder ein bisschen abgeschworfen.
Ja. Also ich werde in der nächsten Folge, wenn ich dran denke, wie das heißt, dass Wörter komisch klingen, wenn man es irgendwie sagt, dass da was rauszufinden gibt. Ich habe es nicht vergessen, sorry. Und
okay.
Beschäftigt mich.
Ich merk's. Oh Gott.
Und dann, freue ich mich. Wir hören uns das nächste Mal.
Ja.
Kapitel 2, 3 und 4.
Ja.
Und bis dahin alles Gute.
Namaste.
Bleib waldig. Ja.
Es ist sehr gesund, im Wald spazieren zu gehen.
Ja.
Also bleibt waldig.
Bleibt waldig. Namari.
Tschüssi.